Ich freue mich, dass ich bei euch da sein darf und auch, dass wir uns herausfordern haben lassen als Prediger über die Frauen in Jesu Stammbaum zu predigen. Wir haben vor 2 Wochen eine Predigt gehabt über Rahab, die als die Prostituierte Rahab bekannt ist, hat vor 3500 Jahren gelebt in Jericho und hat uns einiges zu sagen gehabt. Und letzte Woche ist es gegangen um die Ruth, die als Flüchtling und Ausländerin wieder zurück nach Israel gekommen ist, oder eigentlich das erste Mal nach Israel gekommen ist und dort keine Familie gehabt hat und nichts. Und heute möchte ich euch die dritte, also es sind insgesamt 5, aber 3 Predigten haben wir als Zeitnummer für die dritte Frau vorstellen, die wir behandeln wollen, und zwar ist das die Maria. Ja. Wir haben mal kurz darüber gesprochen, warum gibt es überhaupt einen Stammbaum? Ja, da wird eine Person wird vorgestellt, wo kommt sie her, wer sind ihre Vorfahren, wo liegt ihre Loyalität, wo gehört sie dazu? Und deswegen ist es ja ganz bedeutend da, wie Jesus vorgestellt wird mit dem Stammbaum. Und ich habe euch das mitgebracht, die paar Verse aus Matthäus. Da fängt er eben an, gleich im ersten Kapitel, erster Vers: Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abraham. Und dann fängt er beim Abraham an, war der Vater von Isaac, und dann gibt es eine ganze Reihe von Versen. Und im Vers 16 geht es dann zum Schluss, da steht dann: Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Und ich möchte mit euch heute dieses Leben der Maria anschauen in 4 Szenen. Und die erste Szene, das lese ich ja gleich, das ist die Verkündigung des Engels. Das steht in Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David, wie wir da gesehen haben. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im 6. Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Also es wird da ganz klar behauptet, dass Maria dann als Jungfrau ein Kind geboren hat. Wenn du einmal klickst. Warum sowas Komisches wie eine Jungfrauengeburt als Zeichen? Er bezieht sich ja dann auch auf Jesaja 7, Vers 14, wo das gesagt wird: Siehe, dem Volk wird ein Zeichen gegeben, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Also man muss schon sagen, dass eine Frau eine Jungfrau ist, das ist ja nicht offensichtlich, oder? Das ist ja was recht Verstecktes, was sehr Privates. Und wenn sie dann sagt, Gott hat mir einen Sohn geschenkt, dann ist das ziemlich eine fortscheinige Ausrede in den Augen aller. Wie lässt sich das denn beweisen? Ja? Wenn sie jetzt zum Beispiel ein Zeichen geben hätte, ja, eine 90-Jährige wird einen Sohn gebären. Das war irgendwie viel offensichtlicher gewesen, oder? Es war genauso wunderbar gewesen. Jeder hätte gewusst und auch gesehen, die ist 90 Jahre alt. Aber ob ein junges Mädchen eine Jungfrau ist oder nicht, das sieht doch keiner. Oder eine Frau mit 3 Augen wird ein gesundes Kind gebären. Das ist doch ein tolles Zeichen, oder? Das ist ein Wunder. Jeder sieht es, es ist übernatürlich. Das war doch ein Beweis, dass es jetzt ein besonderes Kind ist. Und trotzdem nimmt Gott sowas Persönliches, was auch so leicht in Zweifel gezogen werden kann. Weil eine junge, ledige Frau, dass sie schwanger wird, da gibt es eine sehr offensichtliche Erklärung. Und damals, noch mehr als heute, war das ja, ich meine, der Engel hat dir im Prinzip mitgeteilt, so, dein Ruf wird jetzt ruiniert. Oder? Sie hat ja zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass sie überhaupt eine Familie dann haben wird, weil der Josef, ihr Verlobter, von dem ist ja dann überhaupt keine Rede. Was wird denn der dazu sagen? Der hätte eigentlich die Pflicht gehabt, sie anzuklagen und sie wegen, weil diese Ehe gebrochen worden ist, noch bevor sie geschlossen worden ist, sie steinigen zu lassen im Alten Testament. Und das ist auch der Grund, wir lesen es nachher noch, warum er sie ganz still und heimlich aus der Verlobung entlassen will, um ihr das zu ersparen. Also, da geht es jetzt nicht um eine Stilfrage oder so. Für die Maria hat das eigentlich ihr Leben zerstört, mehr oder weniger, die Botschaft jetzt. Es ist ja heute für eine junge Frau nicht einfach, wenn sie ein lediges Kind erwartet, da stellt sich auch vieles in Frage, was jetzt noch sein kann oder nicht sein kann. Aber das war in der Gesellschaft damals noch ganz was anderes. Und Gott traut ihr das zu und sagt, das ist ein Zeichen. Warum das? Was macht die Maria? Sie fragt, wie soll das geschehen? Was werden die Leute sagen? Wie geht das? Was wird der Josef sagen? Hat sie sich auch gedacht? Gefragt hat sie nicht. Wird er glauben, dass ich ihn hintergangen habe? Wie soll ich ihm das erklären? Der Heilige Geist? Ein Engel ist gekommen? Aber was macht sie? Sie stimmt zu. Sie akzeptiert das und sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und wisst ihr, wie sie es dem Josef erklärt hat? Wer weiß es? Wie hat sie das dem Josef erklärt? Gar nicht. Der Engel hat es dem Josef erklärt, genau. Wir lesen das in Matthäus 1, ab Vers 18. Ich habe euch den Text auch dazu geschrieben. Und so wurde Jesus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird seinen Sohn von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Also der Engel hat das erklärt. War das jetzt das erste Wunder für die Maria? Die erste Bestätigung, dass das jetzt übernatürlich ist, dass sie das nicht dem Verlobten beibringen muss? Aber er, der Josef, hat genauso wie sie das Gerede der Leute auf sich genommen. Ja? Weil dafür, dass die Maria, seine Verlobte, ein Kind vor der Hochzeit hat und er sie dann trotzdem heiratet, gibt es auch ganz eine natürliche Erklärung, ja? Die auch alle dann angenommen haben. Das heißt, er hat sich mit eingestellt eigentlich in das. Warum? Aber das erste Wunder eigentlich ist, dass Maria diese Empfängnis überhaupt überlebt hat. weiß nicht, ob ihr schon darüber nachgedacht habt, wir sehen im Alten Testament, dass Gott unnahbar ist, dass er ein heiliges Feuer ist. Der Mose, der wirklich auf Du und Du mit Gott war, ja, der hat einmal gebeten, lass mich dein Angesicht sehen. Und Mose hat ihm den Wunsch nicht, Gott hat ihm den Wunsch nicht ganz erfüllen können. Er ist an ihm vorbeigegangen und hat ihm die Hand vors Gesicht gehalten, damit Mose das überlebt, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und wie er vom Berg runtergekommen ist, hat sein Gesicht so geleuchtet, dass die Israeliten gesagt haben, bitteschön, hängt da was fürs Gesicht, wir halten das nicht aus. So heilig wird uns Gott im Alten Testament dargestellt. Und wenn da nur einer von diesen Priestern nicht richtig gereinigt einen heiligen Gegenstand im Tempel oder was berührt hat, dann ist er tot umgefallen. Maria war nicht der erste sündlose Mensch. Das war Jesus. Wenn sie sündlos gewesen war, dann war ja sie die Erlöserin gewesen oder die Miterlöserin. Und sie würde dann später eine ganz andere Rolle spielen. Das schauen wir uns dann auch noch an. Ja? Die katholische Kirche hat aus dem Verständnis aus, dass ja Gott so heilig ist, wie kann er in einen sündigen Menschen wie die Maria kommen, hat dann die Maria hochgehoben. Hat dann gesagt, ja, das kann ja nur funktionieren, wenn die Maria selber auch sündlos empfangen ist. Ja, Maria empfängt es am 8. Dezember. Das ist nicht, dass sie Jesus empfangen hat, wovon wir jetzt reden, sondern dass sie selber von ihrer Mutter sündlos, ohne Beteiligung des Vaters empfangen worden sein soll, weil sonst wird sich das ja bis Weihnachten gar nicht ausgehen. Ja? Und sie haben auch ein Dogma aufgestellt, dass sie leiblich in den Himmel gefahren sind oder so. Das heißt, wie ist das überhaupt gegangen, dass der heilige Gott in der Maria Platz gehabt hat? Ja? Da geht es nicht um ihre Sündlosigkeit, weil das war sie nicht, sie war ganz ein normaler Mensch. Auch nicht um ihre sexuelle Reinheit, weil Jungfrauen hat es genug gegeben, sondern es ist ihre Demut da und ihre Bereitschaft, wirklich Ja zu sagen. Gottes Gnade da anzunehmen, Ja zu sagen zu diesem Weg, den er hat. Und ich frage euch jetzt, warum will Gott, und das ist auch der Schlusspunkt eigentlich von dieser ersten Szene der Jungfrauengeburt, warum wählt Gott so ein komisches Zeichen? Er prüft unseren Glauben, er prüft unser Vertrauen zu ihm. Von der Maria, aber auch von uns. Glauben wir Gottes Wort? Und das Zweite ist, er macht auch klar, dass Gott der Vater ist, aber er lässt auch den Platz offen für eine alternative Erklärung für alle, die nicht glauben wollen. Es wird niemand gezwungen. Und deswegen gibt es eine große Diskussion im theologischen Kreis um das. Es wird diskutiert, ob dieses Wort für Jungfrau in Jesaja, ob das überhaupt Jungfrau heißt oder nur junge Frau. Gott will unseren Glauben und unser Vertrauen prüfen. Gott hätte ja ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ja? Wenn Gott die Erde geschaffen hat, er hätte können auf jeden Berggipfel 20 Meter groß eine Unterschrift auf ihn machen. Das war doch eine Kleinigkeit gewesen. Jeder hätte das sehen können. Ja? Oder er hätte es können, seinen Namen, Yahweh, in die DNA kodieren von jedem Lebewesen. Stell dir vor, die Wissenschaftler entdecken die DNA, das Erbgut, wie das funktioniert, und schauen dort rein und sagen, das ist alles unterschrieben. Oder das Licht der Sterne könnte Gottes Namen kodiert haben und tragen. Gott könnte sich beinhart beweisen uns. Er hätte erkennen mit der Maria ganz was Übernatürliches machen. Aber er macht so eine diskussionswürdiges Zeichen wie die Jungfrauengeburt. Er fordert unseren Glauben, er will unseren Glauben und unser Vertrauen. Die zweite Szene. Jesus, war er ganz ein normales Kind? Also, es gibt ja mehrere alternative Evangelien, gell, die sich damit beschäftigen. Die Leute haben sich immer schon dafür interessiert, wie war die Kindheit Jesu. Und weil bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes so wenig steht, sind schon ganz früh andere Berichte geschrieben worden. Das bekannteste ist das Thomas-Evangelium und dort ist das Jesuskind, sobald es auf die Welt gekommen ist, spricht es, ja, diskutiert dann mit die drei heiligen Könige und so weiter, tut dann Wunder mit seinen Spielkameraden und irgendjemand, der schimpft mit ihm, der fällt dann gleich tot um und so. Also eine Sammlung von den tollsten Geschichten. Die Menschen hat das interessiert. Aber in die vier biblischen Evangelien, die wir haben, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, steht eigentlich sehr wenig drin. Das Einzige, was wir haben, ist diese Szene vom 12-jährigen Jesus im Tempel und die möchte ich euch auch vorlesen. Lukas 2, Vers 41. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahm er sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth. Doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Als sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel, inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ich hätte doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Wenn Jesus später als Erwachsener ein reines, vollkommenes, sündloses Opferlamm ist, dann muss er als Kind ohne Sünde gewesen sein. Man kann nicht sagen, ja, was ich vor 18 gemacht habe, das gilt jetzt nicht. Ja, also ein reines Opfer ist ein reines Opfer. Ja, er muss schon als Kind ohne Sünde gewesen sein. Und ihr, wenn ihr Kinder habt, ihr wisst es, der Egoismus kommt sehr früh ans Licht. Ja. Ich will haben, ich, die anderen weg. Unsere Kinder sind nicht rein, genauso wenig wie wir das sind, in diesem Sinne. Das heißt, die Maria, die hat diesen Unterschied spätestens dann bemerkt, wie sie weitere Kinder gekriegt hat. Das muss ein totaler Unterschied gewesen sein zwischen Jesus und den anderen Kindern, wenn er schon als Kind ohne Sünde war. Und sie weiß das auch. Sie hatte diese Zusage vom Engel, dass er etwas ganz Besonderes ist. Und bei der Szene, die wir gelesen haben, da ist schon, alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Ja. Und sie sagt dann, seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihren Herzen. Und er kommt dann zurück. Und dann steht dann auch zum Schluss, so wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Das heißt, das war schon auffällig, aber dass er jetzt wirklich Gottes Sohn ist, das war rundum für die Leute nicht so eine Tatsache. Und dann auch später, wie er dann als Prophet anfängt aufzutreten, sagen sie, ja, wer ist denn das? Das ist ja der Josef von Nazareth, Jesus von Nazareth, den kennen wir ja. Seine Schwester hat ja meinen Schwager geheiratet. Der ist ja aus einer ganz normalen Familie. Ja. Haben die anderen, und das können wir von der Szene vielleicht lernen, so geht es ja uns auch. So wie die Maria. Wir wissen, dass Jesus ganz was Besonderes ist. Aber für die Menschen rund um uns ist er ein Prophet, ein Lehrer, ein Philosoph, eine Revoluzzer oder vielleicht sogar eine Erfindung. Aber da sind wir jetzt der Maria ähnlich. Wir wissen, Jesus ist Gottes Sohn. Sie hat das gewusst, auch wenn es die Leute rundum nicht so gesehen haben. Und sie hat auf ihn gehofft auch, weil sie war ja auch Teil von diesem unterdrückten, belagerten Volk. Sie hat auf ihn als Retter gehofft. Sie hat gehofft, dass er einmal wirklich auftreten wird und sich allen Leuten offenbaren wird. Sie weiß jetzt, das ist was Besonderes, dieses Kind, auch im Vergleich zu ihren anderen Kindern. Aber rundum weiß es noch niemand und da leidet sie drunter. Und das ist auch unser Leiden. Wenn wir Jesus erkennen als Heiland und die Menschen rund um uns sehen das einfach nicht. Das ist übrigens jetzt die letzte Erwähnung von Josef, gell? Da. Maria ist sehr wahrscheinlich, also er hat mehrere Geschwister gehabt, das wissen wir. Die waren jünger als er, weil ja Josef erst dann die Ehe vollzogen hat, wie Jesus auf der Welt war. Aber wahrscheinlich ist Josef relativ bald dann gestorben, weil er kommt nie wieder vor und Maria ist dann eine Witwe, wie Jesus dann auftritt. Und Lukas 3 geht dann über Johannes den Täufer und Lukas 4 ist dann die Versuchung in der Wüste. Und dann wird von Jesus geredet in Lukas 4, dass er vom Geist erfüllt ist und voll des Geistes ist. Aber er war schon als Kind kein normales Kind. Und die Maria hat das gewusst und verstanden, aber die Leute rundum haben es nicht gesehen und nicht verstanden. Die dritte Szene ist dann das erste Wunder, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat bei dieser Hochzeit in Kana. Jesus hat also schon erste Jünger berufen, er ist schon unterwegs als Wanderprediger. Und jetzt ist seine Mutter und er mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen. Das steht in Johannes 2. Ich lese euch die ersten 12 Verse. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war, da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und nach der Hochzeit ging er nach Kapernaum. Ganz eine interessante Dynamik da zwischen Maria und Jesus. Ja. Sie sieht jetzt, er ist jetzt unterwegs, er sammelt Jünger, er predigt, aber es interessiert so quasi noch keinen. Ja. Er zeigt sich noch nicht als Sohn Gottes, als mächtiger Prophet. Sie weiß das aber. Und sie fordert ihn ein bisschen heraus. Und bei der Hochzeit natürlich peinlich, wenn der Wein ausgeht und sie sagt zu ihm, du, sie haben keinen Wein mehr. Ich weiß nicht, kennt ihr so Szenen zwischen Mütter und ihren Söhnen, wo die Mutter ihnen so ein bisschen einen Tipp gibt, du kennst es doch oder so. Vielleicht war das ähnlich. Und wir sehen, Jesus reagiert recht rasch eigentlich. Er sagt, was geht das uns an? Das ist ja nicht unsere Hochzeit. Und dann sagt er, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und da hätte es auch können aus sein jetzt. Ja? Und er macht aber dann trotzdem
das, was sie ihm so quasi, oder ich weiß auch nicht, ob sie ihm was in den Schoß gelegt hat und was wollte von ihm. Ja, ganz seltsame Sache. Und sie erhofft es aber auch und sagt den Dienern noch, bevor Jesus was sagt, sagt sie, wenn ich euch was sage, dann macht es. Ganz eine seltsame Sache. Und da steht auch, dass das der Anfang der Zeichen war. Also im Vers 11 steht, das war das erste Zeichen, das Jesus getan hat. Ja. Warum das? Warum nicht Heilung? Oder Jesus hat viele tolle Wunder nachher gemacht. Ja. Warum fängt er mit sowas an? Da gibt es ganz viele Spekulationen, warum das Wein ist. Für manche ist es auch ganz schlimm, dass es ein Wunder mit Wein ist, mit dem sich die Leute dann betrinken und so. Das möchte ich jetzt alles bei der Seite lassen. Und auf diese Dynamik zwischen Jesus und Maria schon. Sie hat Erwartungen, aber er löst sich jetzt aus dieser Rolle als ihr Sohn. Er sagt zu ihr, ich mache das, aber nicht wegen dir. Ja, mehr oder weniger. Er tut dieses Wunder, aber er macht ihr klar, nicht wegen dir. Was hat das mit uns zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Lass mich in Ruhe. Ich mache das schon. Er emanzipiert sich aus der Familie außer. Und eigentlich geht es uns mit Jesus auch so, wie der Maria. Er ist uns nichts schuldig. Wir können ihm nichts anschaffen. Aber aus Liebe zu uns tut er doch das eine oder andere Wunder in unserem Leben. Ja? Aber er macht ganz klar, er ist der Diener. Ja? Er ist nicht mehr der Sohn Marias jetzt in dem Fall. Er sagt, was hat das mit uns zu tun? Lass mich in Ruhe. Er ist jetzt dann der Prophet. Er gehorcht ihr nicht mehr als Sohn, sondern er ist ihr nichts schuldig. Und das ist auch gut, wenn wir erlernen, diesen Respekt vor Jesus zu haben, den sie da jetzt gelernt hat in diesem Austausch. Ja. Wir haben ihm nichts zum Anschaffen. Er ist nicht unser Sohn, auch nicht unser Kumpel, er ist unser Herr. Er liebt uns und er wird uns so manches Gutes tun. Aber nicht, weil er es uns schuldig ist oder weil wir es ihm anschaffen. Und später wird es dann noch ein bisschen klarer. Ich habe euch die Stelle hingeschrieben in Markus 3, ob Vers 31. Seine Mütter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde. Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da ist der Josef schon weg, gell? Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen. Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus ist jetzt nicht mehr für seine Familie da, sondern für alle Menschen. Das zeigt er ihnen da ganz klar. Die vierte Szene, und das ist auch die letzte, die wir jetzt anschauen wollen, ist Jesus dann am Kreuz. Und da gibt es noch einmal eine Begegnung mit der Maria. Der Johannes hat das aufgeschrieben. Johannes 19, Abvers 25. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Das heißt, es sind jetzt vier Frauen, drei davon heißen Maria. Zwei werden als Maria genannt, die Maria Magdalena und die Maria, die Frau von Klopas, und die Mutter von Jesus, von der wir wissen, dass sie Maria heißt. Ja? Als Jesus und seine Mutter dort neben dem Jünger, als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger zu stehen sah, den er lieb hatte, so nennt der Johannes sich selber, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie mit zu sich nach Hause. Aber Maria muss jetzt miterleben, eigentlich, wie Jesus scheitert. Ja? Sie hat die Zusage vom Engel gehabt, das wird der Retter sein. der das Volk erlösen wird. Und jetzt wird er von der Besatzungsmacht hingerichtet. Ja. Sie erlebt, wie er ungerecht verurteilt wird. Sie sieht, wie er gefoltert wird, wie er dann ausschaut und wie er grausam hingerichtet wird. Und auf der einen Seite gibt es da den Schmerz der Mutter, die anschauen muss, wie ihr Kind grausam umgebracht wird. Ja. Diese Pietät, diese Szene in der Kunst, vielfach abgebildet. Das kann jeder nachvollziehen. Das ist das Menschliche an dem. Aber es gibt auch den Schmerz über das Scheitern des Messias, dieser Retter des Volkes. Sie hat es gewusst, dieses Geheimnis. Der Engel hat es ihr gesagt, er wird dieses Volk retten. Und jetzt geht das alles schief. Und es lässt sich nichts ändern, es sind Soldaten da, das ganze Volk, das eigentlich jetzt erlöst werden soll, freut sich und verhöhnt ihn. Und Jesus erklärt ihr nichts. Er schaut nicht oben und zwinkert und sagt, was zeigen, es wird alles wieder gut. Er hat den Sinnen oft genug erklärt, den Jüngern allen. Und sie werden das erst nach der Auferstehung wirklich verstehen können. Das hat gar keinen Sinn, dass er jetzt noch eine Predigt zu ihnen haltet. Er hat es ihnen vorher schon, ich weiß nicht wie oft, gesagt, dass er sterben und auferstehen wird. Aber die waren da ganz daneben. Aber was macht er? Er wendet sich ihr zu und sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und empfiehlt ihr seinen besten Freund, den Johannes, seinen Lieblingsjünger, als Versorger. Weil sie ist eine Witwe. Und er, mitten in seiner Lebensaufgabe, ja, in seiner größten Leistung, die er vollbringt, schaut er zu diesen anderen Menschen hin und versorgt sie. Warum nicht seine Geschwister? Wir wissen, dass Jesus einen Bruder gehabt hat, der Jakobus heißt, der dann später Gemeindeleiter in Jerusalem geworden ist. Warum sagt er nicht, der Jakobus wird schauen auf dich? Der Jakobus war zu dem Zeitpunkt noch nicht gläubig. Wir wissen aus den Evangelien, dass seine Geschwister alle ihn nicht während Lebzeiten als Gottes Sohn haben anerkennen können. Wo sie vielleicht erlebt haben, das sagen sie anders. Maria war die Einzige. Er versorgt sie mitten in seiner größten Aufgabe. Jesus erlöst in der Stunde die ganze Welt. Und trotzdem schaut er noch zu ihr hin und gibt auch ihr und seinem besten Freund auch eine Geborgenheit und eine gemeinsame Aufgabe. So ist Jesus. Gibt es eine fünfte Szene? Bei der Auferstehung, die Frauen, die zum Grab laufen, ist die Maria da dabei? Nein. Ist die Maria von Magdala ist dabei und die andere Maria, die wir jetzt gesehen haben, die Mutter, die Frau von Klophas, bei der Himmelfahrt. Ist dort die Maria irgendwo? Auch nicht. Zu Pfingsten? Auch nicht. Wie die Diakone eingesetzt werden? Ja. Wie die junge Gemeinde aufgebaut wird? Hat die Maria dort eine wichtige Rolle? Sie hat viel mit Jesus miterlebt. Sie ist teilweise auch wahrscheinlich mit den Frauen mitgezogen, sehen wir in der Anszene. Dann, wie die Weltmission startet, die Missionsreisen, der Paulus, der Petrus, wo ist die Maria? Nirgends. Ihr Sohn, der nächste Sohn, der Jakobus, der ist Gemeindeleiter in Jerusalem, der spielt dann eine wichtige Rolle beim ersten Apostelkonzil, aber die Maria verschwindet. Erst die katholische Kirche hat sie später hochgehoben, hat sie dann zur Himmelskönigin gemacht, zur Mittlerin, zum Mittler, dass sie sündlos empfangen worden ist, dass sie leiblich in den Himmel aufgenommen worden ist. Das ist alles unbiblisch. Ihr werdet in den biblischen Texten nichts davon finden. Das ist reine Erfindung und man kann sich fragen, welchen Zweck das hat und über das will ich jetzt nicht spekulieren. Ihr letztes überliefertes Wort, was wir in der Bibel finden, das letzte, was wir wissen, was sie gesagt hat, war, auf der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Das ist das letzte Wort, was wir von der Maria haben. Das letzte, was in den Evangelien aufgeschrieben ist von ihr. Sie hat danach auch noch gesprochen, aber das ist das, was sie uns jetzt in dem Sinn mitgibt in den Evangelien. Das, was er euch sagt, das tut. Und zusammenfassend zu sagen, wenn wir jetzt in den ersten Teil von diesem Gebet schauen, Ave Maria, ja, dann heißt das dort, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter allen Frauen. Und das stimmt alles. Warum? Weil es der Engel gesagt hat. Das ist ein Zitat von der Verkündigung des Engels. Der zweite Teil von dem Gebet ist dann Propaganda, ja, dass sie eine Himmelskönigin ist, dass sie Mutter Gottes ist, weil damit ist ja dann eine Erwartung auch verbunden, ja, und dass sie für uns beten kann und uns Sünden vergeben kann oder bei Jesus zumindest argumentieren kann, dass uns vergeben wird. Das ist alles Propaganda. Aber der erste Teil von dem Gebet, das stimmt, weil das ist das, was der Engel zu ihr gesagt hat. Sie ist voller Gnade. Sie ist von Gott begnadigt. Und sie braucht diese Gnade auch, weil sie ein sündiger Mensch ist, wie wir alle. Sie hat diese Gnade Gottes auch gebraucht. Sie ist von Gott gesegnet, weil sie bescheiden und demütig war, weil sie gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Und deshalb hat sie Gottes sündlosen Sohn aufnehmen können und ihn großziehen, sodass er dann wirklich ein vollkommenes Opferlamm war und für uns gestorben ist. Und aus dem außer, weil sie Jesus in die Welt gebracht hat, können auch wir jetzt Jesus in unser Leben aufnehmen. So wie sie Jesus aufgenommen hat durch ein großes Wunder, so können auch wir, sogar wenn wir Männer sind jetzt, Jesus aufnehmen in unser Leben durch ein großes Wunder. Sein Opfer macht uns rein und er kann und will in uns wohnen und neues Leben geben. Das heißt, wir können sagen, weil Maria selbstlos diesen Segen Gottes annahm, was das auch immer für sie bedeutet, an Schande und an Schmerzen und an Missverständnis und Verleumdung, weil sie so Jesus angenommen hat, kann Gottes Segen jetzt zu uns kommen. Können auch wir jetzt Jesus annehmen, weil er diese Vergebung am Kreuz geschaffen hat. Und das ist Weihnachten. Ja? So wie Maria Jesus hat aufnehmen können, so können auch wir jetzt Jesus aufnehmen. Auch das ist eine Parallele von unserem Leben. Und dass das möglich war, durch Jesu Opfer am Kreuz, das uns reingemacht hat, ist das erst möglich geworden. Ich möchte beten. Wir danken dir, Herr, für diese junge Frau, für diese Jungfrau, die gehorsam war, obwohl die Botschaft des Engels ihr Leben völlig zerstört hat. Und die ihr Leben lang gehofft hat, dass du wirklich dieser großartige Erlöser wärst, als der du angekündigt warst. Und die Leute rundum haben es nicht gesehen. Und die dann unterm Kreuz enttäuscht war und voll Schmerz war. Und erst später hat dann erleben können, dass du auferstanden bist und neues Leben gibst. Ich möchte so bitten, dass sie uns zum Vorbild wird in ihrer Demut, in ihrer Annahme. Und dass wir von ihr lernen, was es heißt, die in unser Leben aufzunehmen. Amen.